Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 27. Mein Name ist René, außerdem mit dabei heute der Marvin.
Hallo.
Und die Alex.
Hallo.
Heute wieder mal in etwas kleinerer Runde. Wieder einige Themen auf der Uhr. Aber bevor wir mit dem Fußballerischen durchstarten, haben wir da noch eine Kleinigkeit.
Ein Jahr ist rum, Mensch, bist du groß geworden. Ich hätte dich ja fast gar nicht mehr erkannt.
Drehen wir die Musik mal ein bisschen runter. Ja, der Jesus, einer unserer Mitpodcaster, hat heute am 16.11. Geburtstag und wir möchten ihm natürlich auf diesem Wege, auch wenn er es wahrscheinlich erst morgen hören wird, nochmal alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ein neues, gesundes Jahr und ja, hoffentlich wieder auch im neuen Lebensjahr rege Teilnahme hier am Podcast, oder?
Auf jeden Fall. Alles Gute, Jesus.
Von mir auch. Herzlichen Glückwunsch.
So, haben wir den Pflichtteil erledigt und können dann jetzt zur Kür kommen und lasst uns ein wenig über Fußball sprechen und zwar über das Spiel gegen Bremen am vergangenen Wochenende. Ich habe es mir mal wieder anschauen können, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie nicht gewonnen haben, ich will es nicht
hoffen. Soll die Musik weiterlaufen?
Nee, die ist eigentlich schon aus.
Nee.
Dann ist sie jetzt aus.
So gut.
Ich habe auch nichts von dem verstanden, was du die letzten zwei Minuten gesagt hast, aber ich glaube, es sollte bedeuten, wir legen jetzt mit Fußball los.
Sensationell. Das heißt, ihr habt nichts gehört von dem, was ich gesagt habe, oder wie?
Doch, ich hab's vermutet.
Ja, aber gut. Dabei habe ich dir doch ausgeblendet.
Ja.
Das hast du großartig gemacht.
So, also.
Ja, jetzt aber hier mal ernst.
Ja, jetzt mal Bier ernst.
Das Bier so. Ernst?
Ja.
Habe ich Bier gehört?
So. Ja, sehr schön. Rückblicksspiel gegen Bremen. Ich hab's mir mal wieder anschauen können, fast vollständig, bis auf die ersten 5 Minuten. Ich hoffe, das war jetzt nicht der Grund, dass sie nicht gewonnen haben, weil die Spiele vorher, die ich nie gesehen habe, waren ja immer sehr souverän und auch mit sehr schönen Ergebnissen. Ich hoffe mal, das war jetzt hier nicht der Grund. Ergebnis geht aus meiner Sicht in Ordnung. Spielerisch fand ich es jetzt nicht so den Reißer. Liegt jetzt vielleicht dran, dass man durch die vorigen Spiele ein bisschen mehr erwartet hat. Aber so wirklich das, was sie vorher gezeigt haben, war es jetzt eigentlich nicht, oder?
Irgendwie fällt mir dazu nur Homer Simpson ein. Langweilig. Ich fand's echt langweilig. Ich musste mich zusammenreißen, es fertig zu gucken. Ja.
Alex, wirklich langweilig? Also ich meine, ich habe die ganze Zeit gezittert. Also ich weiß nicht, also so langweilig war das für mich nicht. Also ich meine, es war zwar nervenaufreibend und es war spielerisch, war das jetzt nicht das, was ich mir erwartet habe oder erhofft habe, aber langweilig fand ich es jetzt nicht. Also es war geprägt durch eine gewisse Spannung, dass die Eintracht wieder in alte Muster zurückfällt.
Ich fand, die Spannung war überhaupt nicht da, weil dafür waren die Bremer auch viel zu ungefährlich. Der Einzige, der für ein bisschen Wirbel gesorgt hat, war der Marin. Aber ansonsten hat mir da wirklich gar niemand Bedenken gemacht. Wir haben hinten relativ gut gestanden, das Positive. Aber ansonsten nach vorne hin war halt null Kreativität im Spiel. So ab und zu sind mal ein paar Spielzüge geglückt. Aber ansonsten war auch unser Spiel ja nicht wirklich von Esprit und Spritzigkeit geprägt.
Ja, es war so ein typisches, ja, es war schon so eher so ein 0-0-Spiel, ne? Ich glaube, was uns auch so ein bisschen eigentlich vor dem Spiel schon das Genick gebrochen hat, war die Tatsache, dass die Bremer auf jeden Fall was reißen mussten. Hätten die gegen Stuttgart davor jetzt nicht so hoch verloren, wäre das wahrscheinlich auch nicht so wild gewesen. Da hätten wir vielleicht ein paar mehr Räume bekommen, aber dadurch, dass die total unter Zugzwang waren, haben die natürlich versucht, selbst die Räume eng zu stellen und halt an sich haben sie versucht, halt das Spiel siegreich zu gestalten. Zum Glück hat es nicht geklappt, das muss man sagen. Das war eigentlich zu größtenteils der Verdienst von Nikolov, der wieder grandios gehalten hat. Also hat wirklich wieder ein super Spiel gemacht Und dann muss ich auch sagen, Wasowski, der eingewechselt wurde, ich weiß gar nicht, warum Mike Franz rausgegangen ist, ob er jetzt verletzt war oder so.
Ja.
Ja, aber Wasowski hat für mich dann auch, hat sich richtig gut eingefügt und es hat mich auch gefreut, dass er mal wieder Spielpraxis bekommen hat, die auch irgendwie eine Relevanz hat. Also nicht nur 80. Minute, 85. Minute rein, sondern richtig Halbzeit und das hat er richtig gut gemacht. Also ich meine, das kann man mal positiv hervorheben, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich drücken quasi auch alle Daumen, dass das hält, dass er keine weiteren Probleme mehr hat und jetzt richtig fit ist und wieder durchstarten kann. Wir brauchen ihn auf jeden Fall in der nächsten Zeit. So wie ich es gelesen habe, ist der Mike auch fürs nächste Spiel noch nicht hundertprozentig fit. Und selbst wenn er fit ist, der Chris ist immer noch verletzt. Hinten haben drei Kameraden 4 gelbe Karten. Also da noch jemanden im Petto zu haben, der im Moment auf so einem Leistungsniveau ist, wie es der Wasowski momentan wieder ist, ist wirklich gut.
Ja, zumal du halt dann zwischendrin auch einfach die Möglichkeit hast, mal einen Spieler ein bisschen zu schonen, wenn er jetzt nicht entweder nicht ganz fit ist oder vielleicht einfach schon vom Pensum her so ein bisschen an der Grenze läuft, dass du dann auch mal jemanden hast, den du bedenkenlos dann stattdessen mal da hinstellen kannst, ohne dass du jetzt Angst haben musst, dass du damit ein riesen Loch hinten aufmachst.
Ja, das muss man sagen.
So in Summe, ich sag mal, so ein Spiel, wenn wir früher gegen Werder Bremen 0-0 gespielt hätten, auch mit so einer Leistung, wären wir eigentlich hochgradig zufrieden gewesen. Liegt es jetzt einfach daran, dass wir unsere Ansprüche durch die Spiele vorher zu hoch geschraubt haben? Oder ist das jetzt nur so eine, was wir jetzt da rein interpretieren?
Ja, doch, ich denke schon, dass erstens unsere Ansprüche ein bisschen zu hoch oder einfach gestiegen sind in der letzten Zeit, weil wir ja doch sehr gute, auch technisch sehr gute Spiele gemacht haben, vom spielerischen Element relativ weit waren und weil man halt auch gesehen hat, okay, Bremen sind momentan auch nicht gut drauf, ich fliege auch aus der Champions League mit hoher Sicherheit und es 0-6 gegen Stuttgart, da hat man, denkt man normalerweise, da ist was möglich. Aber das ist halt wie so bei einem angeschlagenen Boxer, es hätte auch andersrum sein können, die hatten auch gute Chancen. Ich muss sagen, normalerweise hätte ich ein Unentschieden in Bremen komplett unterschrieben. Nach dem Spiel war doch so ein bisschen ein fader Beigeschmack oder so, wo ich gedacht habe, scheiße, wäre noch mehr möglich gewesen, weil die Bremer momentan echt nicht gut sind. Aber wir müssen eigentlich zufrieden sein mit dem Punkt, den wir bekommen haben, weil verdient wäre mehr nicht gewesen. Und dafür können wir dann die nächsten Spiele wieder mit einem Dreier einfahren. Ja? Aber gegen Bremen war halt nur einer möglich.
Also wenn du das Spiel nicht gesehen hast, wenn du die Vorgeschichte nicht kennst und das Spiel einfach das Ergebnis und die zwei Mannschaften betrachtest, musst du mit einem Punkt mehr als zufrieden sein. Eintracht zu Gast in Bremen mit einem Punkt heimzufahren, ist auf den Punkt gebracht, ist mehr als in Ordnung. Aber das Problem ist, wir haben die letzten Spiele wirklich überragenden Fußball gezeigt. Die Mannschaft hat wirklich was geboten, sie hat gezeigt, was sie kann. Und wenn du mal siehst, zu was die Jungs in der Lage sind, und wenn du dann auf der anderen Seite siehst, zu was Bremen momentan nicht in der Lage ist, dann steigert das natürlich eine Erwartungshaltung. Also ich habe die letzten Spiele von der Eintracht wirklich klasse Fußball gesehen. Die Bremer sind auf dem Gleis nach unten gewesen. Und dann fährst du dahin und da fährst du natürlich schon mit ganz, oder ja, ich habe mir das Spiel schon mit ganz anderen Erwartungen angeguckt und hat natürlich gehofft, dass wir mit 3 Punkten nach Hause fahren. Und wenn du dann siehst, dass die Mannschaft nicht das abruft, was sie kann, obwohl der Gegner nicht wirklich stark ist, ist natürlich ein Punkt, ja, es wäre mehr drin gewesen. Das ist der Punkt, der mich so ein bisschen enttäuscht. Es wäre mehr drin gewesen und die 3 Punkte hätten uns gut getan.
Aber andererseits.
Die Chancen waren ja da. Also Gekas hatte da ja so eine 100 und eine eigentlich schon fast 200-prozentige Chance. Ich meine, sonst macht er die Dinger, macht es doch zumindest einen davon. Also,
ja, natürlich, das ist auch ärgerlich. Aber ich meine, gut, der Gekas kann nicht auch. Das ist das auch, was von den Medien immer propagiert wird, dass der Gekas alles alleine macht. Aber so ist es halt auch nicht. Und wenn der Gekas halt mal nicht trifft, dann trifft er halt mal nicht. Ist halt auch kein Roboter-Fußballer. So muss man es halt auch mal sehen. Hat er jetzt mal einen Tag gehabt, wo er nicht trifft? War jetzt ja so schlimm auch nicht. Und dann macht er halt gegen Hoffenheim vielleicht wieder ein, zwei Dinge. Werden wir sehen. Aber man muss auch sagen, vor 2 Jahren hätten wir so ein Spiel auch noch verloren. Da hätten wir vielleicht auch ein paar Chancen gehabt, aber dann hätten wir so ein Spiel noch verloren, das muss man auch mal sagen. Ich meine, jetzt halten wir wenigstens, haben wir eine richtig gute Defensive, die und mich auch wieder, auch wo ich sagen muss, auch, dass mich der Russ positiv überrascht hat, und da halten wir wenigstens 0-0.
Ja, eine Leistungssteigerung in der Abwehr war auf jeden Fall drin, und wie du schon sagtest, Russ definitiv auch mit einer etwas stabileren Leistung. Am Anfang der Saison haben wir uns da ja auch noch so ein bisschen über den Jungen aufgeregt und gesagt, er bringt halt keine konstante Leistung. Ich denke, da hat er sich jetzt auch so ein bisschen gebessert. Wie du schon richtig sagst, man kann sich da nicht auf so einen Ein-Mann-Sturm verlassen. Und die Aussage, dass Gekas alles alleine macht, die stimmt ja schon mal von gar nicht, sonst würde er sich den Ball ja hinten beim Nikolov abholen und würde durchlaufen, wenn er alles alleine macht. Also so ein bisschen auf die Mitspieler ist er ja schon noch angewiesen.
Das Aber Einzige, da kommen wir halt auch wieder zu einem Punkt, wo wir die ganze Zeit schon immer drüber reden sind, die Auswechslung. Wasowski für Franz in der 46. Minute war verletzungsbedingt, da konnte er nicht anders. Ja. Auf dem Platz rumgerannt ist ein Kayo. Tut mir wirklich leid, wenn ich meine Meinung an der Stelle ändern muss. Der ging mir letzte Woche das erste Mal richtig auf den Wecker. Der ist da rumgelaufen, wie falsch.
Gelaufen, nicht gerannt, gelaufen.
Der hat den Leuten den Ball zugepasst und in dem Moment, wo er den Ball abspielt, dreht er sich rum und läuft weg, so auf die Art, nimm du das, ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll, aber spiel's mir bitte nicht zurück. Als hätte er Angst vom Ball gehabt. Der ist von links nach rechts getrabt, von vorne nach hinten, das alles in einem Radius von 20 Minuten. Ich weiß nicht, warum er den drin gelassen hat. In der Hoffnung, dass irgendwann der Freistoß kommt oder der Schuss aus der Distanz, kann man doch nach der 60. Minute absehen, kommt heute nicht, raus mit dem. Der Wechsel Steinhöfer für Ochs habe ich nicht verstanden, war nicht in Patrick sein bester Tag, aber da ein 1:1 Wechsel bei einem System, wo es vorher nicht fruchtbar war, das verstehe ich auch nicht. Wir haben weitere Stürmer auf der Bank sitzen gehabt, die wirklich klasse Spieler sind, wie einen Fenin, wie einen Amanatidis. Gekas hatte bis zur 70. Minute 2 Chancen gehabt, hat sie beide nicht reingemacht. Ich will den Mann nicht abstrafen, aber wir wollen doch das Spiel gewinnen und nicht irgendwie dem Spieler Honigs ums Maul schmieren. Da kann ich doch einen Kayo rausnehmen und kann dafür vielleicht schon mal einen Fenin bringen. Oder kann einen Gekas auch mal 20 Minuten früher rausbringen und kann den Amma mal bringen. Aber was wechsle ich denn in der 90. Minute in Fenin ein?
Ja gut, der Wechsel in der 90. Minute, das war komplett sinnlos auch, weil in der 90. Minute jetzt nicht die großartige Gefahr war, dass du jetzt noch einen Gegentreffer kassierst. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Gut, also zu Kayo muss ich sagen, das ist der beste Walker in der ersten Liga, oder ich kaufe ihm bald mal hier seine beiden Nordic Walking Stöcke, ja, dann kann er damit auf dem Platz rumhampeln, aber das ist wirklich grausam mittlerweile. Also bei ihm fehlt ja auch das kreative Element, ja, und ich meine, mir tut es auch leid für ihn, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nichts und das hat mich auch nicht genervt. Alex, da hast du vollkommen recht, das hat mich aber schon ein paar Spiele länger nervt mich das schon, dass er erstens keine Gefährlichkeit ausstrahlt, aber auch die Kreativität, was du auch vorhin gemeint hast, ist er ja auch irgendwo zuständig. Die hat komplett gefehlt und er hat nicht dafür gesorgt, dass wir irgendwann mal gefährlich wurden. Also für ihn hätte auch ein Wechsel stattfinden müssen, auch weil wir haben ja praktisch zu 10 gespielt. Ja, ich meine, Kayo hat nach hinten nichts großartig gemacht, nach vorne nichts großartig gemacht, wir haben praktisch mit einem Mann weniger gespielt, weil er war ein Phantom, ja, aber nicht im positiven Sinne, ja, und das muss man sagen. Gut, ich weiß nicht, was es sollte mit Ochs, dass der ausgewechselt wurde für Steinhöfer, fand es aber auch ganz, ganz okay, dass Steinhöfer auch mal ein bisschen Praxis bekommen hat, das hat er auch nicht schlecht gemacht. Ja, auf jeden Fall, der Wechsel hätte früher stattfinden müssen zu Fenin, weil der Junge eigentlich auch immer, das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, der Junge ist auch immer heiß, der will auch spielen. Und wenn man merkt, dass der Gekas nicht so seinen besten Tag hat und das Tor wahrscheinlich nicht mehr trifft, dann kann man wirklich mal einen Fehler ein paar Minuten früher bringen, das denke ich auch. Aber am schlimmsten finde ich halt wirklich Kayo, der mal, entweder muss er als einsehen, dass er mal wirklich was tun muss, dass er auch mal das Hirn einschalten muss und das Spiel lenken muss, gerade bei so Spielen, wo nicht 2-0 nach 22 Minuten steht, da wo er vielleicht wirklich gefragt ist, muss er wirklich mal was machen. Und da...
Ich muss noch eine kleine Lanze, muss ich noch für ihn brechen. Was mir in dem Spiel auch aufgefallen ist, ist, dass die Mitspieler vermeiden, ihn anzuspielen. Das hat mit Sicherheit auch irgendwo seinen Grund, aber wenn er beim nächsten Spiel, wenn er dabei ist gegen Hoffenheim, versuch mal darauf zu achten, wenn er teilweise in der Mitte steht, komplett frei, ungedeckt und ein Umkreis von 10 Metern um sich rum wirklich ein freier Raum ist, und auf der rechten oder auf der linken Seite kommen, keine Ahnung, Köhler, Ochs, Altintop, die spielen nicht in die Mitte zum Kayo. Also meiner Meinung nach wird er da auch bewusst von den Mitspielern ignoriert. Aber wie gesagt, wenn so eine Phase da ist, erstens kommt es nicht von ungefähr und zweitens musst du dann halt auch einfach den Einsatz zeigen und dir deine Position innerhalb der Mannschaft auch erkämpfen.
Das hängt aber auch damit zusammen, dass er nicht angespielt wird, weil er auch nicht mitläuft. Er läuft nicht zum Ball. Das sind so Grundregeln des Fußballs, dass du auch, wenn der Pass kommt, zum Ball laufen musst und er lässt immer den Ball zu sich kommen. Das heißt, du kannst mit ihm aber auch kein schnelles Passspiel machen. Das ist ja das Problem. Ich meine, es ergaben sich auch Lücken im Spiel gegen Bremen. Aber die Lücken hat er auch nicht adäquat besetzt. Da stand er in der Mitte des Feldes, aber er hättest das Spiel ganz auch nach vorne treiben müssen und da wäre auch nicht großartig anspielbereit, dass es irgendwie eine Chance ergeben hätte. Ich meine, da hast du vollkommen recht, es ist mir auch schon aufgefallen, dass die es irgendwie vermeiden oder nur, wenn er kurz vorm Tor steht und er mal einen Schuss loslassen kann. Aber das hängt auch irgendwie mit ihm zusammen, denke ich.
Ja, warum sollen sie ihn denn da in einer Art und Weise anspielen? Sie wissen, dass er die Vorwärtsbewegung nicht so macht, wie er es vielleicht tun müsste. Wenn er den Ball bekommt, dann gibt er ihn relativ schnell wieder ab. Also auch da, wenn du in so einem Spielfluss nach vorne bist und du musst den Ball dann erst so ein halbes Stück zurückspielen, weil er nicht in der Lücke steht und dann weiß er, dass er das Ding direkt irgendwie wieder vielleicht in eine Richtung weiterschiebt, wird er einfach den Ball nicht länger behalten will. Das bringt nichts. Außerdem war, glaube ich, aus meiner Sicht auch Bremen einfacher, über die Außenbahn zu knacken, als da jetzt irgendwo durch die Mitte zu gehen. Also von daher war das in dem Fall jetzt auch relativ logisch.
Ja.
Es ist halt situationsbedingt. Also wenn er in der Mitte frei steht und die Wege über links und rechts zugestellt sind, weil unser Spiel über die Außen auch relativ durchschaubar ist. Also dass wir rechts mit Jung und Ochs zwei Spieler haben, die sich abwechseln, die nach vorne laufen. Wer das bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, ist im Fußballgeschäft vielleicht auch falsch aufgehoben. Wie gesagt, das ist durchschaubar. Aber wenn er halt in der Mitte auch frei steht, dann muss er auch angespielt werden. Das ist dann auch nicht zwingend die Entscheidung der Mannschaft, ihn dann im Spiel außen vor zu lassen. Wenn der Trainer ihn aufstellt, ist er Teil der Mannschaft und dann muss er auch mit einbezogen werden. Ja, aber es ist auch seine Aufgabe, sich in die Mannschaft reinzukämpfen. Und da sehe ich halt von seiner Seite auch nicht wirklich den nötigen Biss. Also zumindest ist es nicht die Körpersprache, die er auf den Platz rüberbringt.
Was die Auswechslung angeht, gebe ich dir sicherlich recht, dass man, oder nicht sicherlich, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass man da früher agieren muss, jetzt auch nicht nur verletzungsbedingte Wechsel, sondern halt auch einfach mal, um da ein bisschen Variation nochmal reinzubringen. Sag mal, alle Wechsel, die irgendwo ab der 87., 88. Minute sind entweder verletzungsbedingt, weil halt einer mit herausschauendem Knochen über den Platz rennt oder ansonsten halt einfach taktisch bedingt Wechsel. Also da geht es dann nur noch um die Zeitgeschichte, das hat da nichts mehr mit irgendwie bessere Leistung oder nicht zu tun. Mir ist so ein bisschen unklar, oder wird sicherlich auch den Herrn Amanatidis ärgern, warum Fenin eingewechselt wurde und nicht er. Das Thema ist ja auch in der Bild-Zeitung so ein bisschen diskutiert worden, da kann man sicherlich jetzt drüber streiten, ob das jetzt ein sinnvolles Medium ist, um da seine Informationen herzubeziehen oder nicht. Aber geärgert haben wird ihn das sicherlich, jetzt wo er dann eigentlich wieder fit ist, dass dann der andere Stürmer auf der Bank den Vorzug bekommt.
Ja gut, aber ich find, Fenin ist da auch der wesentlich. Also für mich strahlt er momentan mehr Gefährlichkeit aus. Also auch beim letzten Heimspiel, also ist er für mich der agilere, der schnellere und Amanatidis wirkt mir halt immer noch so. Also ein bisschen schwerfällig und ich denke, vielleicht sieht es der Trainer eher ähnlich, weil ich weiß, dass Fenin wirklich den Biss hat und das merkst du auch und ich weiß auch, gut, vielleicht will er das momentan auch ein bisschen erzwingen, aber er sucht die Torgelegenheit und das ist mir in der letzten Zeit auch, wenn Amanatidis mal gespielt hat, irgendwie so ein bisschen ist nicht so stattgefunden, finde ich.
Also ich kann es schwer beurteilen, weil ich beide, ich meine, wie oft haben wir sie diese Saison gesehen, außer im Training? Ja. Jeweils dreimal zwei Minuten pro Person. Aber der Fenin macht auf mich halt einen jüngeren, spritzigeren, frischeren Eindruck. Wenn er halt reinkommt, das ist schon, wie er auf dem Platz läuft. Der rast mit einem Sprint nach vorne. Und wenn der Ammer halt eingewechselt wird, dann sieht es halt ein bisschen getrabter aus. Also ja, ja. Mag aber auch ein bisschen am äußeren Erscheinungsbild liegen. Ich meine, aber das sieht auch aus wie gerade auferstanden. Von daher weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich ihm die Spritzigkeit abspreche. Aber
das ist auch vom Spielertyp her so. Das ist genauso wie Gomez. Gomez ist auch kein Spieler, den du immer einwechseln kannst. Und der Amanatidis ist auch kein Spieler, den du einwechseln kannst. Der Amanatidis ist ein Spieler, den musst du spielen lassen. Der muss sich in das Spiel hereinfinden. Das ist ein sehr spielintelligenter Spieler, der aber das Spiel irgendwo fühlen muss. Und den Fenin, den kannst du allein durch seine Schnelligkeit, kann er da für ein paar gefährliche Aktionen sorgen, was dem Amanatidis irgendwie so ein bisschen abgeht. Für mich ist der Amanatidis ein Spieler, dann ist er eher. Das heißt, okay, wenn Gekas ausfällt, ist er für mich eher der Stammspieler, den du reinbringst, ab dem Spielbeginn, als der Fenin. Aber den Fenin kannst du halt besser ein- und auswechseln, finde ich.
Ja, dann bin ich mir noch nicht so ganz sicher mit deiner Meinung. Also ich denke, Amanatidis ist auch ein Spieler, den du durchaus mal einwechseln kannst, aber sicherlich nicht erst 5 Minuten vor Ende, sondern dann kommen wir wieder zu dem Thema, wann wird ausgewechselt, den musst du dann schon mal 25 Minuten da auf den Platz laufen lassen. Weil er sicherlich mal 2-3 Minuten braucht, da reinzukommen. Die braucht ein Fenin aber mit Sicherheit auch, nur da merkst du es halt einfach nicht so, weil er halt einfach erstmal durch seine Impulsivität da dann so ein bisschen anders auf dem Platz wirkt am Anfang. Generell denke ich, haben sie beide die Chance verdient und werden da sicherlich beide wieder mal zu einem längeren Einsatz kommen, weil irgendwann ist ein Gegner halt auch einfach platt nach der Vielzahl der Spiele, die er geleistet hat.
Ja, also definitiv, ich denke, und irgendwann wird das seine Glückssträhne reißen. Und allein, um auch ein Signal an die Mannschaft zu setzen, wäre es auch eine gute Aktion vom Skibbe gewesen, in der 60. Minute vielleicht zu sagen, okay, Altintop raus, für Altintop bringe ich einen Fenin, um wirklich mit 2 Spitzen vorne zu spielen. Und das auch nominell auf dem Platz, weil der Altintop spielt ja auch eigentlich eher auf der linken Außenposition. Und zu sagen, hier, wir wollen hier was reißen, den Fenin als zweiten Stürmer vorne mit rein, dann hätte der für 20 Minuten seine Chance gehabt. Und wenn ich dann irgendwie in der 75., 80. Minute sehe, es geht immer noch nichts, dann kann ich immer noch meine zweite Karte ziehen und sagen, okay, Gekas jetzt auch nochmal raus und für die letzten 15, 10 Minuten nochmal ein Amanatidis rein. Aber nicht 2 Minuten vor Abpfiff in der 90. Minute in Fenin, das ist halt wirklich, das ist Dummfug.
Ja, das macht keinen Sinn. Es macht nur Sinn, wenn du irgendwie eine knappe Führung halten willst, um ein bisschen Zeit zu schinden. Dann macht das alles Sinn. Aber wie ihr gesagt habt, da kann man nichts bewirken in 2-3 Minuten. Das ist generell schwierig. Aber generell denke ich, dass wenn wir in einem Mannschaftsteil trotz einigermaßen Erfolges Probleme bekommen, dann wird es der Sturm sein, weil wenn jetzt GKS mal wirklich für 3-4 Spiele mal nicht treffen sollte, dann werden sich die Leute, die hinten anstehen, schon so ihre Gedanken machen. Das geht wirklich sogar bis in den Jugendbereich, sage ich mal jetzt so, Tosun oder Alvarez, die ja auch nicht zum Zug bekommen, obwohl Tosun ja jetzt auch wieder U21 gespielt hat. Die sollten eigentlich auch irgendwann mal eine Chance bekommen, aber bei dem System hast du halt auch Schwierigkeiten, da die wirklich mal auszutesten, ne?
Der hat heute übrigens sehr geil gespielt mit der U21. Ich weiß nicht, wer das Spiel vielleicht gesehen hat, aber
nur 5 Minuten.
Hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja. Okay. Wie hat sich der Herr Jung angestellt?
Man muss ganz ehrlich sagen, dass ich von dem ein bisschen enttäuscht war. Ich fand, der hat hat kein sehr gutes Spiel gemacht. Hat zwar hinten sicher gestanden, aber irgendwie hat er mir einen komischen Eindruck gemacht, sah ein bisschen gelangweilt aus, auch die Laufwege ist maximal bis zur Mittellinie gegangen, ab und zu mal mit nach vorne durchgestochen, aber ja, mir kam er ein bisschen verloren vor.
Mhm. Also gut, das kann auch mit dem System zusammenhängen, das wissen wir, ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das System von denen ist, ich habe jetzt die Aufstellung der Mannschaft gesehen, gut, da wurde auch ziemlich viel durchgewechselt, muss man auch erst sehen, wie sich die da reinfinden, weil die U21, wie das halt so ist, wird immer neu personell bestückt. Aber gut, immerhin haben sie kein Gegentor gefangen. Das ist ja auch eine Auszeichnung für einen Verteidiger, ne?
Und unser Übungsleiter hat den Co-Moderator gespielt, was ich die letzten 5 Minuten so mitbekommen habe.
Ja, das war auch so gerade in der zweiten Hälfte für mich der Grund, nicht wegzuschalten. Also die erste Hälfte war noch ein ganz gutes Spiel. In der zweiten war es dann extrem langweilig. Ein bisschen was ist noch passiert. Die hatten dann den Torwart gewechselt, die Engländer, zur Halbzeit. Der hat dann prompt die rote Karte bekommen und einen Elfmeter gegen sich. Musste dann vom Platz runter, damit ein Feldspieler ins Tor. Und dann hat der Tosun den Elfmeter reingejagt. Das war so das Highlight in der zweiten Halbzeit. Und ansonsten, ja, Skibbe wie immer extrem sympathisch rübergekommen. Hat wenigstens ein bisschen was an Fachkompetenz mit zu beigetragen. Also ich finde es immer wieder erfrischend, wenn er irgendwo Interviews gibt oder irgendwo dabei ist. Gefällt mir.
Wieso fällt mir bei der ganzen Geschichte mit Feldspieler im Tor jetzt irgendwie so ein Spiel ein, wo die Bayern bei uns im Stadion waren? Da kommen eine ganz schlechte Erinnerung in mir hoch.
Tarnert, ne? Oh Gott, wir haben nicht...
Ja, lasst uns lieber das Thema wechseln. Das kann nicht gut sein. Mhm. In der Presse war heute so ein bisschen zu lesen, dass Chris anscheinend wieder auf einem Weg der Besserung ist. Spritzen lassen wohl so ein bisschen nach oder werden weniger, die Schmerzen lassen nach. Es stand, glaube ich, irgendwo was von 10, 12 Tagen, dann könnte man damit rechnen, dass er wieder so im Trainingsbetrieb und vielleicht auch im Spielbetrieb mit drin ist. Wäre ja mal was Schönes.
Also mich würde es definitiv freuen, aber bei Chris Genesungsprognosen bin ich sehr skeptisch. Wenn ich richtig gelesen habe, war es irgendwie ein entzündeter Nerv, den er jetzt mit jeder Menge Spritzen behandelt bekommen hat. Ich würde mich freuen, wenn er schnell wieder fit ist, aber ja, wie gesagt, bin skeptisch.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es lieber, er braucht eine Weile länger, um dann wieder richtig angreifen zu können, als jetzt nur mit Spritzen hier im wahrsten Sinne des Wortes fit gespritzt zu werden. Dafür ist er zu wichtig, dass er andauernd wieder ausfällt. Das ist halt das Problem vom Chris. Der Chris ist halt irgendwie leider sehr verletzungsanfälliger Spieler, der aber über große Klasse trotzdem verfügt. Und da hoffe ich halt, lassen wir lieber noch 2-3 Wochen ihn jetzt auf der außen vor, und wenn er dann wieder fit ist, dann spielt er wieder richtig. Weil jetzt das alles über das Bein zu brechen und dass er sich da wieder erneut verletzt oder dass es wieder schlimmer wird, das ist es alles nicht wert.
Auf jeden Fall.
Ja, dann lass uns doch mal nach vorne gucken auf das Spiel gegen Hoffenheim am kommenden Samstag. Ich muss zugeben, ich habe die Spiele von Hoffenheim jetzt in letzter Zeit nicht so stark verfolgt. Die ich gesehen habe, da haben sie einen relativ guten Eindruck gemacht. Nach wie vor halt aufgrund ihrer Schnelligkeit immer für einen Konter gut und strahlen somit auch gerade in der Richtung relativ große Gefahr aus für mich. Also da wird es gerade, wenn ich jetzt an unseren linken Verteidiger denke, der ja im Sprint jetzt nicht unbedingt immer der schnellste ist, könnte es ein bisschen eng werden.
Och, ich bin von meiner Meinung, dass da gar nicht der schnellste ist, ein bisschen zurückgewichen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass er mittlerweile gescheiter auf dem Platz auch sein Stellungsspiel hat, dass er ein bisschen früher erkennt, wann es sinnvoller ist, sich hinten zurückzuhalten. Ich glaube, der ist gut gewappnet. Und wie gesagt, auch Hoffenheim hat nicht die überragende Phase im Moment. Die haben zwar gute Spiele abgeliefert, aber das war jetzt auch nicht alles so, dass du sagen konntest, wow, da kommt eine Weltklasse-Mannschaft, die uns vom Platz schicken wird, so wie ich es im Moment sagen würde bei zum Beispiel Dortmund, die wirklich grandiose Spiele gemacht haben, sondern bei Hoffenheim war auch in der letzten Zeit viel Glück dabei.
Ja, also Hoffenheim ist auf jeden Fall eine sehr spielstarke Mannschaft. Das müssen wir, was die für Spiele haben, das ist schon ganz hohes Niveau, gerade in der Offensive, und die sind natürlich auch immer gefährlich, aber trotzdem sehe ich das ähnlich wie die Alex, dass ich persönlich mache mir da jetzt gar keine großartigen Gedanken. Gut, wenn es jetzt nach hinten losgeht, das stehen wir natürlich alle blöd da, aber ich sehe das einfach relativ positiv, weil wir momentan relativ gute Defensive auch haben, und natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir ein Gegentor bekommen, aber dass wir vielleicht noch mehr machen. Wir müssen halt sehen, dass wir die Leute wie Demba Ba oder auch der Sigurdsson, der jetzt letztens mal gespielt hat, der sonst immer eingewechselt wurde und auch sehr gefährlich bei Freistößen ist, da müssen wir sehen, dass wir die Schallzentrale da irgendwie abdecken, aber ansonsten kann das gut laufen. Also ich sehe das gar nicht so negativ.
Ja, negativ sehe ich jetzt auch nicht, aber ich sehe halt potenziell Gefahren, weil die halt schon, was das Konterspiel und das angeht, relativ stark sind aus meiner Sicht.
Aber vielleicht können wir sie da noch irgendwie so ein bisschen, das klingt jetzt blöd, aber vielleicht können wir sie durch die personelle Vormacht dann doch irgendwo noch begeistern beziehungsweise irgendwie beeindrucken, wenn das Stadion halt mal komplett voll ist. Ja, hört sich jetzt blöd an, aber die haben sich bei uns auch noch nie so richtig toll angestellt, und ich denke, das können die Spieler vielleicht auch nochmal wieder beeindrucken, und wenn wir einigermaßen lautstark sind, dann haben vielleicht die Fans auch so ein bisschen die Kraft, da so ein bisschen dagegen zu wirken. Natürlich, wenn das optimal läuft, dann können die Hoffenheimer uns auch mal an die Wand spielen, das ist ganz klar. Aber so, die sind momentan, wie der Alex auch richtig sagt, nicht so wirklich gut drauf. Gut, die haben jetzt auch gegen Freiburg verloren in der letzten Minute. Ich glaube, da gab es ein Spiel gegen wo wir auch in der letzten Minute verloren haben, aber da erinnern wir uns lieber nicht dran zurück, auch gegen die Freiburger. Ja, da merkt man übrigens auch, wie gut die Freiburger eingestellt sind. Tolle Mannschaft übrigens, beziehungsweise toller Trainer. Aber wir haben da wirklich alle Chancen, aber wir müssen sicher wieder in der Defensive stehen. Das ist das A und O.
Ja, denk ich auch. Also ich schätze im Moment auch nicht so stark ein, zumal die auch ihre Schwachstellen haben. Der Beck ist zum Beispiel, ja, ist mir schon ein Rätsel, warum der wieder zur Nationalmannschaft berufen wurde, aber ich finde, der macht im Moment echt keine gute Figur. Und ich glaube, über die Seite könnte tatsächlich ein bisschen was gehen. Ibertsberger, ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt auch gerade im Spiel gegen Freiburg. Ja, fand ich jetzt auch nicht so stark. Also über die Außen kannst du auf jeden Fall kommen. Komm her. Der hatte auch seine beste Zeit vor einem Jahr, vor zwei. Finde ich im Moment auch nicht so stark. Also, ja, klar haben die geile Spieler dabei.
Aber nur die
Mit einem
Offensive.
Luis Gustavo oder Dembaba oder so, das sind halt schon Kracher, aber sie müssen halt auch eingesetzt werden und sie müssen halt auch ihre Leistung abrufen.
Klar, bis auf Forsard, der wirklich in der Defensive da auch einen richtig guten Job momentan halt macht, auch weil er halt offensiv doch da auch wieder relativ durch Kopfbälle oder so gefährlich ist, ist die Defensive von denen für mich auch ein Schwachpunkt. Gut, der Starke, der momentane Stammtorhüter, kann ja dann auch nicht spielen. Da spielt dann der Haas, der auch mal bei der Eintracht früher in der Jugend gespielt hat. Das heißt, ich sag mal ein Wiedersehen, wobei das jetzt auch schon so lange her ist. Aber der ist auch nicht der sicherste, der ist so auf der Linie ganz gut, aber gerade bei Fernschüssen könnten wir da einiges machen. Und wie du gesagt hast, die Defensive an sich ist nicht so der Hammer. Also Compaer hat mal seine besten zwei, drei Spiele mal irgendwann mal vor 2 Jahren gemacht, wurde natürlich auch gleich nominiert. Ja, brauche ich mich auch gar nicht mehr wundern, Herr Löw, ne? So ist es halt. Und jetzt ist er wieder weg. Was ist eigentlich mit dem Weiß? Ach so, warte mal, das diskutieren wir irgendwann mal wieder. Ibelsberger, tut mir leid, das ist ein Linksverteidiger, der ist okay, aber da bin ich froh, dass ich einen Zavelas habe, ganz ehrlich. Und wie du gesagt hast, Beck ist ein ganz guter Spieler, hat natürlich Top-Potenzial, kommt aber auch aus der Stuttgarter Schule. Und da ist der Junge auch in einer besseren Verfassung momentan, ne? Aber wie gesagt, defensiv sind sie zu knacken. Nur wenn du die halt erstmal machen lässt, wenn die erstmal 2 Tore geschossen haben, dann geht's richtig rund. Da musst du aufpassen, weil dann drehen die halt auch auf. Guck mal, unser Saliovic spielt momentan noch nicht mal Stamm. Also da merkst du das Offensivpotenzial langsam. Aber defensiv sind sie anfällig.
Also
Glaubt ihr
Fazit
es?
ist, geht was, aber hinten sicher stehen und mit Konter nach vorne.
Ja, Konter ist eine gute Alternative und die richtige Alternative über außen. Innen nicht so wirklich über die Außen, wie immer halt bei der Eintracht, ob das momentan auch ganz gut funktioniert hat. Und Flanken auf Gegas.
Glaubt ihr, es wird im Mittelfeld Veränderungen geben, nachdem wir ja jetzt schon das zweite Mal in Folge bemängelt haben, dass Kayo nicht so der läuferisch beste Spieler momentan im Mittelfeld ist, dass er da vielleicht eine kleine Änderung nimmt und dem Kittel mal eine Chance gibt?
Nee. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das nicht passieren wird, weil dafür ist Skibbe in der Hinsicht dem Funkel viel zu ähnlich. Das ist was sie beide nicht machen und das ist mal ein Risiko eingehen. Kann ich in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, aber ich glaube, bevor der Meier nicht fit ist, wird der Kayo weiter vorne spielen. Gibt im Moment mehrere Personen, die in der Kritik stehen, auch der Altintop. Könnte man eventuell auch mal drüber nachdenken, jemand anderes zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass sich da was tun wird. Ich meine, was wären die Alternative,
Genau.
was wir da haben, außer am Kittel? Ein Kittel ist halt wirklich zu risikoreich. Wenn du nach einer Halbzeit siehst, es funktioniert nicht, dann kannst du ihn bringen. Und da bin ich mir auch sicher, dass der Junge einen guten Job macht. Aber ihn von Anfang an spielen zu lassen, ist halt, ja. Wenn es gut geht, dann bist du der Trainerheld. Wenn es schlecht geht, dann hast du aber auch gleich ganz Frankfurt gegen dich.
Seien wir mal ehrlich, ist momentan die Zeit für Spielchen? Ich denke nicht. Momentan ist nicht die Zeit für Spielchen, gerade gegen Hoffenheim, wo du noch Punkte holen kannst, weil die nächsten Spiele, da kannst du es eher mal machen, da hast du weniger zu verlieren. Gerade gegen Bayern oder so, dann kannst du eher mal Spielchen machen, weil du nicht unbedingt mit den 3 Punkten rechnest. Aber gegen Hoffenheim müssen wir jetzt die Punkte jetzt eigentlich noch einsacken, bevor wir gegen Bayern noch spielen, gegen Dortmund spielen, wo es potenziell noch viel schwieriger wird, Punkte rauszuholen. Und deswegen würde ich jetzt einfach das System nicht wechseln. Sicher ist Kittel eine Alternative. Aber es ist jetzt wirklich, wie du gesagt hast, wenn Meier fit wäre, würde ich sagen, okay, Kayo, zack, zack, auf in die Kabine, Meier rein. Das könntest du machen, diesen 1:1-Wechsel. Aber sonst würde ich nichts, und da Meier nicht fit ist, würde ich es momentan nicht machen. Kittel solltest du bringen, wenn du vielleicht auch im Laufe der Rückrunde merkst, dass nach oben und nach unten nichts mehr geht, dann wird er mit Sicherheit auch seine Einsatzzeit bekommen. Aber gerade jetzt, wo wir jetzt vielleicht noch ein paar Punkte kassieren müssen, würde ich es nicht machen.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, irgendwie so ein bisschen, ja. Wobei ich denke, auf Dauer wirst du da schon irgendwie einen Wechsel machen müssen. Ob du das dann gegen die Bayern, ob das dann so die beste Möglichkeit ist, da dann mal so ein bisschen
Bis dahin wird wahrscheinlich der Meier auch wieder fit sein, ne? Also was hatten sie dem prognostiziert? 2 bis 3 Wochen? Also der müsste jetzt demnächst auch mal wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ich denke mal, dass er bis zum Bayern-Spiel eventuell sogar wieder fit wird. Wenn es gut läuft, ist der Chris bis dahin wieder fit. Dann kannst du sowieso wieder ganz anders aufstellen, weil du dann Köhler wieder nach links ziehen kannst. Dann hast du wieder ganz andere Optionen. Aber was haben wir denn im Moment noch an Optionen? Wenn du dir mal die Bank gegen Bremen anguckst, Steinhöfer wurde eingewechselt, Fenin wurde eingewechselt. Wer saß dann da noch? Kittel, Fährmann, Korkmaz, Amanatidis. Klar.
Ja, das ist für die kreative Seite wird es langsam eng. Ne? Also auch gerade, wenn ich sag mal offensives Mittelfeld oder so für ein Kaio, da hast du sonst keinen mehr. Wäre vielleicht auch eine Überlegung. Gut, zum Glück fällt Meier jetzt nicht längerfristig aus, dass man da nochmal irgendwie nachbessert. Gut, aber da Meier wahrscheinlich wieder fit wird, ist das ja nicht so das Ding. Aber wie gesagt, momentan wäre das alles so risikoreich. Aber man muss halt sagen, wir schleppen Kaio eigentlich mit, obwohl er momentan scheiße spielt.
Ja, definitiv.
Selbst ich unterschreib's. Mein Gott, tut mir das weh und ich hör jetzt schon das Geläster vom Sebastian morgen.
Ja.
Ja, das vielleicht straft er uns auch Lügen und schießt 3 Tore. Was weiß ich, der braucht nur 1 schießen gegen Hoffenheim. Es war ja schon öfter immer so. Aber das Problem ist, es ist einfach die fehlende Konstanz und auch die fehlende, ja, das, die Lustlosigkeit, ein Spiel zu gestalten, das was eigentlich sein bestes Kriterium sein sollte, Spielmacher zu sein, das vermisst, lässt er leider vermissen. Ich hoffe tagtäglich auf Besserung, aber ich sehe noch nicht so viel.
Ich auch. Ich würde es mir so wünschen, dass der Junge endlich mal durchstartet, weil der ist mit so viel Talent gesegnet und wenn der ein bisschen Willen hätte und ein bisschen Biss, der könnte es richtig weit bringen. Aber, ja, wenn er nicht
will... Wenn du nach dem Kommentator von Sky gehst, ist es doch schon. Der hat ihn doch jetzt am vergangenen Wochenende schon als Spielmacher der Eintracht bezeichnet.
Ja. Spielmacher ist potenziell, wenn du als 10 da hinschickst, das kann auch ich auf dem Feld stehen, bin halt die Nummer 10, aber kann nichts leisten. Trotzdem bin ich vielleicht der Spielmacher, auch wenn ich es nicht mache. Ja, tut mir leid. Naja, also.
Naja, aber gut. Ein perfektes Stichwort für mein momentanes Reizthema. Die Qualität
erste mal die
der Deutschen.
Tipp, erste Mal die Tipprunde, dann Ups, darfst du anfangen zu meckern. Fang an, Alex.
Ich bin mal wieder voller Euphorie, wüsste nicht, wer von den Hoffenheimer uns ein Tor gegen unseren grandiosen, weltbesten Torhüter Oka Nikolov reinballern sollte. weiß aber, dass dafür hier mein Freund Kaio seinen großen Durchbruch nächste Woche erringen wird, ein Kopfballtor machen wird und einen 35 Meter Distanzschuss und wird damit 2-0 gewinnen.
Ein Kopfballtor. Stell dir dem so eine 3-stufige Drittleiter in den Strafraum.
Also,
okay, Marvin?
Also ich würde echt ganz gerne wissen, was die Alex so nimmt. Ja, tut mir leid. Ja. Oder ob du zu viel hier, wie heißt dieses Fußballspiel, diese japanische Anime-Serie, da, diese Soccer-Stars da gesehen hast. Gut, zurück zum Thema. Ich denke, ich bin auch sehr optimistisch und denke, dass wir 2-1 oder 3-1 gewinnen werden. Ja. Ja, fessel mich auf 3-1. Ich denke, 3-1 gewinnen wir. Bin total optimistisch und denke, die Sache läuft für uns.
Okay. Ich denke auch, dass wir wieder eine bessere Leistung zeigen werden und auch, dass wir gewinnen werden, zumal ich das Spiel auch am Wochenende mal wieder nicht sehen kann. Also allein das ist schon, wenn ich mir die letzten Spiele so angucke, ein Grund, warum sie wieder gewinnen werden. Ich sag 2-0 für uns und Mike Franz kriegt endlich seine 5. gelbe Karte, wenn er spielt. So, Alex, jetzt darfst du hattest da ein Reizthema, fang an.
Ja, ich wollte erst nochmal hier zu Marvin sagen, keine macht den Drogen für die Kinder, die das hier hören.
Ja, sehr definitiv, gut, okay. Ist böse, macht man nicht, man raucht nicht, man trinkt nicht, so alles diesen Kram macht man nicht, Jellybeans essen dürfte.
Und maximal einen Adler shoppen, habe ich gehört.
Ich wollte gerade sagen, wo wir gerade bei nicht trinken sind, Appleboy geht.
Ja, aber auch nur eine Stunde.
Gut, Alex.
Ja, Reizthema ist für mich hier so im Moment die deutsche Presselandschaft. Da habe ich mich angefangen drüber aufzuregen. Ich weiß nicht, ob ich mich da gerade reinsteige oder ob es schon immer so war. Fing an, ich glaube sogar noch vorher, mit dem aktuellen Sportstudio, wo der Nikolov eingeladen war, was wirklich ein katastrophaler Auftritt war. Null vorbereitet, ganz schlechte Fragen gestellt. Ja, da hat mir der Nikolov richtig leid getan. Gleiches Thema gestern Abend im Heimspiel auch sowas von billig, null recherchiert, schlecht vorbereitet, versucht irgendwelche Überleitungen an den Haaren herbeizuziehen, da hat er mir zum zweiten Mal leid getan. Die Berichterstattung dreht sich seit Wochen nur noch um Gekas, davon sind sie jetzt ein bisschen zurückgetreten, nachdem jeder gesagt hat, ey, hört mal auf, wir haben auch noch andere Spieler. Nein, jetzt suchen wir uns den Nikolov raus und heben den in den Himmel. Wir haben auch noch andere Spieler zwischen Nikolov und Gekas und nein, wir müssen uns nicht für nächste Woche einen neuen raussuchen. Also ich finde es halt im Moment wirklich wirklich schlecht. Mein Morgen hat normalerweise immer damit angefangen, dass ich mir so ein bisschen den Pressespiegel durchgelesen habe. Da habe ich seit 2-3 Wochen überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil ich der Meinung bin, dass ich nur noch den Pfiff lese.
Ja, es ist wesentlich zu personenbezogen, das muss man mal ganz klar sagen. Und das hatte ich auch letzte Woche schon angedeutet, das hängt auch zum großen Teil damit zusammen, dass sich momentan Medien mit der Eintracht befassen oder ich sage jetzt auch mal Blätter, die sonst mit der Eintracht nicht wirklich viel am Hut haben. Und das heißt, die kratzen dann dementsprechend auch nur an der Oberfläche. Die kennen die Eintracht nicht wirklich, sehen, oh, der Gekas macht halt, da müssen wir über den berichten. Oh, der Nikolov fällt aber den Ball, da müssen wir über den berichten. Das heißt, dass du das Mannschaftsgebilde, guck mal, ganz ehrlich, maximales Thema ist zum Beispiel, was mir immer auf den Sack geht, ist, dass wenn mal über die Eintracht berichtet wird, da wird rausgekramt, wenn es um Skibbe geht, beziehungsweise wenn der Skibbe im Interview ist, ja, sie hatten ja da mal Stress mit dem Bruchhaken, aber jetzt läuft ja alles gut. Stress mit dem Bruchhaken hat der Kerl vor 2 Jahren gehabt, als er hierher gekommen ist. Oder vor
hier, anderthalb du wirst Jahren, es nicht glauben, heute Abend auf Sport 1 bei der Berichterstattung zum U21-Nationalspiel, wo der Skibbe Co-Moderator war, was war die Frage in der 80. Minute? Ich hab ja gesehen, ihr Chef ist heute auch da, der Herr Bruchhaken, ne? Sind sie denn gemeinsam angereist oder getrennt? Sie hatten ja immer so große Zwistigkeiten. Ja, leck mich denn am Arsch. Das geht nicht überhaupt nicht mehr. Ich kann es nicht mehr hören.
Also Alex, soll ich dir sagen, wie es läuft? Es läuft so, bei einem Eintracht-Spiel, ich weiß, ihr seht es ja auch manchmal bei Sky, die haben alle so einen Bogen, so den sie abhaken, so eine To-Do-Liste, die ganzen Themen, die sie bearbeiten. Das ist immer genauso wie, wenn der Uckermann ballert, oh, das Urgestein von der Eintracht. Dann, naja, mittlerweile läuft es ja ganz gut bei der Eintracht, aber da waren ja sonst immer Zwistigkeiten mit dem Skibbe, sprechen wir ihn darauf mal an. Das sind alles Plattitüden. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen sich wahrscheinlich selbst nicht in die Materie hineinversetzen können und immer solche Sachen rausposaunen, weil sie keine Ahnung von der Materie Eintracht haben. Und das siehst du dann auch, wie es in den Printmedien dann oft ist. Natürlich ist es anders bei der Frankfurter Rundschau oder Neue Presse, die sich wirklich mit der Eintracht auch ein bisschen intensiver befassen. Da gibt es natürlich auch Kritikpunkte. Problematisch ist es halt beim HR, was wir da gestern erleben mussten, beim Heimspiel, dass eigentlich ein Moderator keine Ahnung von der Eintracht hat. Das schlägt dem, also da schlage ich mir schon beide Hände ins Gesicht. Sagt man das so? Ja, gut, ihr wisst, was ich meine. Da stelle ich mir halt die Frage. Da wenn natürlich hier von Sport 1, der eigentlich alles, wo alles Bayern oder Bayern-Fanboys sind oder jetzt mittlerweile auch Yogi-Fanboys und sich Stuttgart die ganze Zeit reinziehen. Nichts gegen Stuttgart, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ja, dass die keine Ahnung haben, ist schlimm genug. Oder dass ich bei Sky das andauernd hören muss. Wobei ich sagen muss, dass Sky 90 wirklich eine, wenn es mal gesehen hat, diese Talkrunde wirklich eine Talkrunde ist, die ich mir noch eher und noch viel besser antun kann als der Doppelbierpass, ja, wo sie sich beide die Hucke zusaufen und der Lattek eigentlich nur noch Sprüche klopft, die er in den 70er Jahren mal geklopft hat. Gut, anderes Thema. Aber ihr seht halt, es ist halt schwierig. Anscheinend bekommen die alle nicht genug Geld, sich auch mal mit den anderen 17 Bundesliga-Vereinen auseinanderzusetzen.
Also du hast da gerade ein paar Sachen angesprochen, die mich halt auch im Moment massiv ärgern. Wenn ich einen Oka Nikolov im Heimspiel zu Gast habe, der Oka, der mit der kompletten Frankfurter Presse gebrochen hat, mit keinem mehr was zu tun haben will, da leck ich mir doch die Finger nach. Da bereite ich mich doch ein bisschen mehr vor, als dass ich mir vorher anlese, was ich auf jedem zweiten Titelblatt mittlerweile lesen kann, das sich mit Fußball beschäftigt, dass der Oka seit 20 Jahren bei der Eintracht ist. Das hat er den ja 5-mal gefragt. Ich glaube, der hat in den ersten 10 Minuten hat er 10-mal gesagt, sie sind ja jetzt 36, sie sind ja jetzt seit 20 Jahren bei der Eintracht. Ach Mensch, Herr Nikolov, das ist ja mal toll. Super, glaubst du, der kommt ins Fernsehen, weil der permanent auf sein Alter angesprochen werden will? Es ist ja jetzt auch nicht nur ein Kompliment, dass er so lange da ist. Dann ihn nach 15 Trainern zu befragen, das geht echt, also ging echt gar nicht. Und wie gesagt, Hessischer Rundfunk, Heimspiel ist normalerweise eine Sendung, die dafür gemacht wurde, um Hintergrundberichterstattung zur Eintracht auch zu machen. Und die Leute, die sollen sich ein bisschen besser bemühen. Zumal, wenn ich einen Nikolov als Gast habe, da erwarte ich halt einfach mehr. Punkt aus.
Ja. Ja.
Und Doppelpass, wie gesagt, warum der Lattek da nicht aussortiert wird, ist mir genauso ein Rätsel.
Das ist so das alte Rhinoceros, was immer noch mitgeschleppt wird, ja, und immer noch mal den einen oder anderen lustigen Spruch. Man merkt ja mittlerweile, dass er überhaupt keine Ahnung hat, der Lattek.
Das ist ja gar nicht mehr lustig.
Nein, erstens, lustig waren die, glaube ich, irgendwann mal, als die Leute noch weniger Humor hatten als heute. Ja, gut, die sich nach Mario Barth die Finger geleckt haben und den immer noch als neueste Attraktion ansehen und sich immer den Mediamarkt-Spot wahrscheinlich auf die Festplatte ziehen. Okay, aber die Sache ist halt die. Ich meine, Lattek jetzt außen vor, aber das ist ja auch, das siehst du ja auch, wenn der Bruchhagen mal zum Doppelpass kommt, da bekommt er auch immer nur so 0815 Fragen in der Regel gestellt, außer wenn er halt mal zu Themenstellungen nimmt, die sich im Laufe der Situation halt ergeben. Aber das ist halt das Manko, mit dem wir leben müssen. Schlimm fand ich es halt auch wirklich, das muss man mal sagen, bei Poschmann, wo mein Vater übrigens auch gesagt hat, der nur rudimentär irgendwann mal das Sportstudio sich anschaut, hat gesagt, dass es ein ganz fürchterlicher Moderator ist, der Poschmann. Mein Vater ist jetzt auch schon ein bisschen älter, der hat schon relativ viel gesehen und das kann ich vollkommen so unterschreiben. Poschmann ist ein Kerl, der mit Fußball eigentlich was zu tun haben sollte, mit dem aktuellen Sportstudio überhaupt keine Ahnung hat. Das ist ein ganz großes Problem, weil der auch wahrscheinlich ein Gehalt bekommt. Von den GZ-Gebühren will ich übrigens mal anmerken, dass sich wahrscheinlich gewaschen hat.
Ich will gar nicht wissen, was mit meinen GZ-Gebühren da alles im sportjournalistischen Bereich bezahlt wird. Ich glaube, da wird es mir völlig schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Das Problem ist halt, glaube ich, wirklich, dass die nicht mehr sauber recherchieren, weil sie vielleicht die Leute nicht haben, weil denen die Gelder da so ein bisschen ausgehen und die dann einfach so ein bisschen sich was aus dem Internet oder aus den Zeitungsarchiven zusammenklicken und dann irgendwelche Fragen stellen zu Themen, die halt A, völlig uninteressant sind und B, halt völlig überaltert sind und C, in 15 Folgen vorher schon 20 Mal gefragt worden sind und das ist halt einfach nix.
Ja.
Was den Kerl im Handspiel angeht, der war nicht nur bei den Fragen an Uka so grauenhaft, der war auch bei den Fragen rund um Vettel und die Formel 1 hinten dran so grauenhaft, dass ich da dann nach einer Minute abgeschaltet habe, weil die Fragen, die er dargestellt hat, die waren mindestens genauso unterirdisch.
Ja, alles in allem auf jeden Fall eine ganz schlechte Nummer. Ich möchte jetzt nicht heraufbeschwören, dass wir neue Skandale bei der Eintracht haben, die wieder berichtenswert auch für die überregionale Presse sind. Und ich hoffe mal nicht, dass das einfach der Preis ist, den wir dafür bezahlen müssen, dass wir auf Platz 5 und damit im Fokus der Medien stehen. Aber ja, im Moment geht's halt gar nicht. Und da bin ich doch froh, dass es so Leute wie uns gibt, die hier mal fachgerechten Fußball-Sachverstand an den Tag legen.
Ändern wird sich wirklich sowas nur, wenn wir dauerhaft, jetzt sagen wir mal, am Ende der Saison auf 5 oder 6 stehen, wo dann wirklich gesagt wird, okay, jetzt gucken wir mal uns genauer an, wie ist das überhaupt passiert. Also ich meine, es gibt ja auch Medien wie Elf Freunde oder so, die es heute auch schon ganz gut berichten. Aber wirklich nach dem Erfolg, wirklich nach dem Rezept wird wirklich erst gefragt, wenn wir am Ende der Saison auf 5 oder 6 stehen oder den DFB-Pokal geholt haben, was ja alles der Fall sein wird. Ja, also dann sollten wir uns darauf einstellen, dass dann vielleicht wirklich mal Berichte kommen über das neue Jugendleistungszentrum und so weiter und so fort.
Zumal die Eintracht ja auch wirklich dankbare Gesprächspartner hat. Also in Michael Skibbe, in Mike Franzen, in Patrick Ochs, die sind ja auch immer gern gesehene Informationsgeber. Und wenn man sich mit denen 5 Minuten vor der Sendung ein bisschen zusammensetzt und vielleicht auch die eine oder andere Frage nochmal loslässt zum Hintergrund, ist das ja auch alles kein Problem. Hm. Also da, ja, musste ich einfach meinen Frust jetzt auch bei euch mal loswerden.
Ist vollkommen genehmigt und ist auch, denke ich, hier das richtige Medium und die Eintracht-Fans können froh sein, dass es im Fanbereich der Eintracht einige gibt, die sich da so ein bisschen drum kümmern. Es gibt ja außer uns jetzt auch noch eine ganze Handvoll Blogs, die sich immer um einiges informationsmäßig kümmern, was bei der Eintracht so läuft und da so ein bisschen was sammeln und ihre Meinung zusammenschreiben. Und ich glaube, da sind wir, was die Fankultur angeht, ganz vorne mit dabei und das sollten wir auch in Zukunft gucken, dass wir das noch ein bisschen fördern für das ganze Thema.
Wort zum Sonntag.
Genau, den haben wir aber noch nicht, aber wir steuern mit großen Schritten drauf zu. Schauen uns dann erstmal vorher noch die Bundesligaspiele an, am Samstag dann unsere Eintracht gegen Hoffenheim und würden uns in der nächsten Woche wieder in gewohnter Art und Weise zu Wort melden und vielleicht hat bis dahin die Presse auch noch ein bisschen was dazugelernt und wir können uns über ein paar positivere Berichte freuen. In diesem Sinne, einen angenehmen Abend.